Wir gehen immer nur eben von Technologien aus, wie wir es heute haben, Hebekran und irgendwelche Rollen mit Seilen etc. Aber wenn man eben hört, dass vergangene Zivilisationen vielleicht andere Wesenheiten waren oder auch andere Möglichkeiten hatten, ja, ich weiß nicht viel. Das kommt mir immer wie schlüssiger vor, dass eben auch so Sachen wie Telepathie oder irgendwelche eben Levitationsgeschichten oder Formen durch Manifestation, keine Ahnung, dass dort die Lösung vielleicht auch in diese Richtung liegen könnte.
Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. Viele unterschätzen, wie viel Einfluss hochwertige Supplemente auf Energie, Regeneration und langfristige Gesundheit haben können. Ich nutze selbst Produkte von Brendel Nutrition, weil sie kompromisslos auf Qualität setzen. Wenn du es selbst testen willst, mit dem Code TOBI10 sparst du 10% bei deiner Bestellung. Den Link findest du in den Shownotes.
Sehr gut.
Ja, hallo lieber Ramon, ich freue mich, dass du heute auf dem Berggesundheit-Podcast mit dabei bist. Ein Gast, auf den ich schon länger gewartet habe, weil ich, wie so viele von euch auch, an den Rätseln des Altertums interessiert sind. Und auch das Gefühl haben vielleicht, so die traditionelle Geschichtsschreibung, da gibt's doch noch so ein paar Sachen, wo man ein bisschen ausbauen, ergänzen müsste, die vielleicht doch vielleicht ganz anders ausgesehen haben. Und Ramon ist seit knapp einer Woche von einer Reise zurück und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo du warst. Von daher würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen was erzählst. Aber als erstes natürlich immer die Einstiegsfrage, wie geht's dir heute Morgen?
Ja, hallo Tobias, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht's erstaunlich gut, kein Jetlag und alles wunderbar und die Sonne scheint wieder, also kann man gar nichts jammern und ja, habe ich auf den Podcast jetzt mit dir auf das Gespräch gefreut. Genau.
Das klingt gut. Erzähl, wo warst du?
Ja, also ich komme gerade zurück von einer dreiwöchigen Reise aus Peru und Bolivien. Wie vielleicht die einen oder andere wissen, ich war ja 20 Jahre lang Sekretär und später Manager von Erich von Däniken und wir haben ja mit ihm schon immer eigentlich Reisen organisiert für Gäste, die halt auch mal an diese Orte hin möchten auf der Welt, um das mal mit eigenen Augen zu sehen, weil man kann noch so viele Videos und Bücher lesen und Bilder gucken, wenn man dann vor Ort ist, wirkt das alles noch mal viel krasser, oder? Und da ja Erich auch schon älter war, hat er mir auch schon in den letzten Jahren immer gesagt, ja Ramon, mach du mal Reisen, die ich nicht mehr mache. Und so hatten wir jetzt eigentlich viele Jahre lang schon Südamerika hatte ich im Blick, weil das ist einfach ein Kontinent, wo ich mich persönlich sehr zu Hause fühle, wo die Fragezeichen, die Wälder der Fragezeichen jedes Mal wachsen, wenn man dort ist, weil es noch so viele Sachen gibt, die einfach nicht, wie du gesagt hast, nicht schlussendlich beantwortet werden könnten. Und auf diesen Spuren von diesen mysteriösen Vergangenheitsrelikten war ich mit 30 Gästen unterwegs und wir hatten ziemlich toughes Programm. Also wir haben wirklich jeden Tag möglichst viele Sachen mit ins Programm genommen, um eben diesen Fragen auch nachzugehen. Und ja, jetzt seit einer Woche wieder gesund und munter zu Hause. Ich glaube, die Leute waren auch glücklich und begeistert, das mal gesehen zu haben. Und jetzt mal wieder zu Hause eintüdeln. Büro ja. Machen, kommt noch jetzt wieder vieles auf uns zu diesen Sommer.
Ist auch wichtig, aber was du sagst, finde ich spannend, weil man kann viel lesen und Bücher können auch spannend sein. Man kann das alles theoretisch sich erschließen. Aber die Selbsterfahrung ist doch ein nicht zu unterschätzender Wert bei dem Ganzen. Ne? Also die Theorie ist dann doch irgendwann grau und das wirklich das eigene Fühlen, Anfassen, Erleben verschafft einem nochmal einen ganz anderen Horizont und eben auch eine so eine bei der Wahrheitsfindung irgendwie behilflich, ne? Weil wenn man es dann wirklich fühlt und erlebt, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte.
wenn man halt auch eben so mal vor Ort ist und vielleicht zum Beispiel die Nazca-Linien, wo wir drüber geflogen sind, diese riesige Wüstenfläche einfach auch mal wahrzunehmen. Und da sind wir von Paracas aus geflogen, das ist so 30 Minuten hin, bis man dann über den Massierung von diesen Palpa und Nazca Scharzeichnungen ist. Und ja, einfach schon mal eben die Ausdehnung dieses riesigen Gebietes so mit eigenen Sinnen wahrzunehmen und das dann auch von oben zu sehen. Oder in Cusco, in Sacsayhuaman, wenn man vor dieser riesigen Megalithmauer steht, wo der schwerste Block soll 125 Tonnen schwer sein und eben diese polygonalen Strukturen, viereckig, jeder Block ein Einzelstück. Und offiziell sind die von 30 Kilometer Entfernung über Berg und Tal und Stock und Stein hergebracht worden. Das geht einfach mit unseren heutigen Technologien, geht das gar nicht. Und wir hatten viele interessante Leute dabei, also von Akademikern, aber bis zu auch Handwerker und alle Leute, die sich wirklich mit dem Thema auch sonst gern beschäftigen, in ihrer Freizeit, aber auch eine Ahnung von haben, halt von ihrem Beruf her. Oder was ist möglich, wie würde man es heute machen? Und das sind immer mega tolle Diskussionen und Gespräche, die eigentlich immer noch mit einem Fragezeichen enden müssen. Ja, wir
Ja,
könnten es
ich.
heute nicht.
Ja, das kommt ja immer wieder dabei zum Vorschein. Und egal, ob man jetzt einen Architekten fragt oder jetzt vielleicht eher in der Theorie damit beschäftigt oder einen Bauzeichner oder eben einen Handwerker, ne? Die haben alle unterschiedlichen Zugang, aber niemand hat trotzdem eine Ahnung, wie das irgendwie gehen kann, ne? Schlussendlich.
Genau.
Und du hast jetzt Südamerika angesprochen. Nazca ist ja eine ganz interessante Region, wo wahrscheinlich in der Vergangenheit sehr viel stattgefunden hat. Ich hoffe auch, dass wir auf Südamerika noch zu sprechen kommen, aber bevor wir so richtig einsteigen, interessiert mich immer, ja, wie bist du zu dem gekommen? Wann hattest du das erste Mal so dieses Kribbeln, ja, dieser Rätsel, der erste Mal die Faszination gespürt und wie war dein Werdegang? Wie bist du mit Erich von Däniken dann zusammengekommen? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, das ist eine längere Geschichte, die ich mittlerweile aber gewöhnt bin, ein bisschen zu verkürzen. Wer die ausführliche Version haben möchte, die habe ich in Erichs letzten Buch. Notizen aus meinem Leben, da habe ich ja den letzten Drittel geschrieben über meine Eigenforschung und dort ist eben auch die ausführliche Einleitung, wie ich eigentlich zu ihm gekommen bin. Ich war 14 Jahre alt, schon in meiner Jugend. Hab selber früher nie viel gelesen. Ich war eher der Naturmensch. Ich war immer draußen, Hütten bauen, Bogen, Indianer, keine Ahnung, einfach draußen sein. Aber Freunde von mir und auch mein jüngerer Bruder haben Däniken verschlungen, also wusste ich, um was es geht. Und dann einmal war ich mit einem Kollegen unterwegs hier bei uns in einem Städtchen und da war so ein Plakat, eben Däniken hält einen Vortrag. Und dann habe ich gesagt, ah, komm, gehen wir doch mal zusammen hin, das interessiert mich auch. Und dann konnte ich aber nicht mit an dem Abend, weil ich der als ältester von vier Kindern musste ich halt Babysitting machen. Und deshalb konnte ich nicht mit. Und dann auf dem Heimweg, Erich hat ja immer auch Bücher signiert und dann stand eben mein Kollege, der Urs, dort alleine am Büchertisch und der Erich fragt, ja, ganz alleine hier und wie kommst du nach Hause? Und der meint, ja, mein Zug sei gerade abgefahren, er muss jetzt die Eltern anrufen, um ihn abzuholen. Und Erich meint, ja, wo wohnst du? Ah, das liegt auf meiner Strecke, komm, ich fahre dich heim. Genau, und so sind sie eigentlich ins Gespräch gekommen und hat sich dann eben herausgestellt, dass ich ihn auch gerne hätte kennengelernt. Und so wie Erich war, hat er uns dann spontan eingeladen auf den Beatenberg. Das ist unweit von wo wir aufgewachsen sind. Und dort konnten wir ihn dann zum ersten Mal kennenlernen. Natürlich vorher Gespräche mit unseren Eltern und so, dass er ja nichts von uns will, von uns Jungen, sondern ihm war es halt immer auch wichtig, interessierten Leuten und jungen Menschen eigentlich seine Weltansicht zu vermitteln. Weil er hat immer gesagt, je mehr du im Leben bist und je schneller ist wie der Zug, je schneller fährt der Zug und umso schwieriger ist es dann, Weichen zu stellen. Und so hat er uns halt dort schon von jüngsten Jahren sehr inspiriert. Und während meiner Ausbildung dann, ich habe Hotelkaufmann gelernt nach der Schule, auch hier im Berner Oberland in einem superschönen Hotel. Und ja, also er meint, es sagt auch immer, es sei zuerst wichtig, mal die Ausbildung abzuschließen und eine solide Ausbildung zu haben. Genau, aber während der Zeit habe ich meine Ferien auch immer so gelegt, dass ich mit ihm unterwegs sein konnte und an Vortragstourneen Technik machen, Bücher, Tisch verkaufen etc. Ja, und so bin ich eigentlich schon mit, ja, ab 14 eigentlich in dieses Thema reingekommen. Und habe erst dann eben dann mehr angefangen zu lesen oder eben auch das, die Quellen, wo er sagt, daher hat er seine Interpretation auch mal die Quellen gegenzulesen und mal gucken, was denn da wirklich so drinsteht und ob das auch so zu meinem Leben passt. Und ja, dann 2004 habe ich dann das Sekretariat übernommen. Vorher, nein, das konnte ich bei ihm anfangen, so muss ich sagen. Das Archiv zu digitalisieren. Er hat ja über 200.000 Bilder, tiefe Filmstreifen, also alles Medienmäßige, was wir digitalisiert haben, um das eben für die Nachwelt zu erhalten. Dann sind da unzählige und Tausende von Seiten, Korrespondenzen und Zeitungsartikel von Wissenschaftlern mit Autorenkollegen, einfach alles, was er so die 60 Jahre lang von seiner Forschung gesammelt hat. Genau, so habe ich dann angefangen, bei ihm fest zu arbeiten nach meinen Ausbildungen und eben 2007 dann nach dem Schluss des Mystery Parks in Interlaken, dort konnte ich dann sein Sekretariat eben übernehmen. Ja, da war ich jetzt die letzten 20 Jahre, habe alles organisiert, was um ihn als Privat, als Autor oder als für Interviews, für Fernsehaufnahmen, das habe ich alles gemanagt. Und gleichzeitig eben meine eigenen Forschungen angefangen zu machen, seit jetzt etwa 10 Jahren, wo ich auch so, sage ich mal, sattelfest in der Materie dann war. Genau, habe ich mich halt um Sachen gekümmert, die er selber so nicht erforscht hat. Also zum Beispiel Unterwasserforschung ist eines meiner Steckenpferde. Oder eben Missing Links eben in der Menschheitsgeschichte, die nicht immer zwingend was auch mit Außerirdischen zu tun haben müssen. Schlussendlich wird aber alles bei der kosmischen Familie zurücklanden. Also irgendwo haben sie immer mit irgendeinem Teilaspekt zu tun.
Ja, also die
Genau.
Frage habe ich mir auch notiert, weil ich die auch super spannend finde. Also nochmal kurz zu Erich von Däniken. Auch in meinem Leben, obwohl ich ihn nie persönlich getroffen habe, eine Rieseninspiration, als ich wirklich so ins jugendliche Alter gegangen bin. Ne? Wir sind wahrscheinlich ein ähnlicher Jahrgang. Da kamen auf RTL Plus, glaube ich, damals diese Dokumentationsserien und die haben wirklich meinen Horizont total geöffnet, diesen Dingen gegenüber und dass man das auch ganz anders sehen kann und diese ja Faszination für dieses Mysteriöse und was vielleicht noch gewesen sein kann, von dem wir keine Ahnung haben. Also das sind
Auf
auch
den
bei mir.
Spuren der Allmächtigen hieß die Sendung, die lief
Ja,
bei,
ja,
ist
ja.
von Sat.1
Sat
produziert
1,
worden,
okay.
war ein Mega-Erfolg. Die gibt es heute noch, wir haben die so als Nostalgiker-Package bei uns im Webshop. Also ja, dort hat er wirklich
Also.
alles zusammengefasst, was sehr da
Ja, und ich
ist.
glaube, er hat einfach so viele Leben berührt und neugierig gemacht, ne? Und diese Faszination geschaffen. Das ist, glaube ich, lässt sich auch dann schwer zählen letztendlich, wie viele das gewesen sein mögen. Also ein wahnsinniges Lebenswerk auf jeden Fall an dieser Stelle. Muss ich meinen Hut
Absolut, ja.
vorziehen, ne?
Ja,
Aber natürlich bin ich auch vor allen Dingen an deinen Schwerpunkten interessiert. Und ja, gerade da, wo die Mainstream-Geschichtsschreibung so ein bisschen in ihre Grenzen kommt. Das finde ich auch spannend und wo sie jetzt auch tatsächlich einlenken muss und die Geschichte auch dann umschreiben muss. Und so ein Beispiel, was mir einfällt, ist Göbekli Tepe natürlich, ne, die Entdeckung und was damit verknüpft ist und dass man eben ja diesen Megalithbau eben auch dann viel früher und den Jägern und Sammlern ja nicht wirklich zuschreiben kann und da muss irgendwas anderes gewesen sein. Hast du da so, ich weiß nicht, so ein, zwei prägnante Beispiele für ja vielleicht Megalithbauten oder andere Strukturen, wo du sagst, das ist so ein Eye-Opener, da kann was nicht stimmen mit der herkömmlichen Geschichtsschreibung?
Ja, also da bin ich natürlich einer unter vielen, weil wir haben ja eben auch unsere Forschungsgesellschaft, die AAS, Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI. Und dort sind halt ganz viele verschiedene Wissenschaftler und Forscher beteiligt, die eben über ihr eigenes Thema auch forschen und bei uns eben publizieren. Und eben als heutiger Geschäftsführer ist es mir halt dort wirklich wichtig, solchen Themen auch nachzugehen, die einfach halt die Mainstream-Medien nicht verbreiten. Und da bin ich nur einer von ganz vielen Forschern, die eben auch inspiriert durch Erich, wie du gesagt hast, auf diesem Weg sind und ja, ihr, sag mal, Kernthema bearbeiten. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zurück, wenn es dann um Zyklen geht und so. Auf jeden Fall, also für mich ganz persönlich eines eben der eindrücklichsten Beispiele, wenn du eben Göbekli Tepe nennst und diese Zeitlinie, die so offiziell eigentlich nicht stimmen kann, wie kommen Jäger und Sammler plötzlich dazu, riesige Monumente zu bauen, Handwerkskunst zu betreiben? Und vor allem, warum schütten sie dann die ganzen Anlagen wieder zu? Also wieso müssen sie die konservieren und decken sie die zu? Da, wenn man eben von so um die 12.000 Jahre Alter spricht, dann kommt bei mir natürlich eben direkt auch die Unterwasserforschung zum Zuge. Weil wir haben jetzt, ich und mein Tauchbuddy Patrick, wir haben wirklich an verschiedenen Orten schon weltweit getaucht, wo wir Strukturen finden, die nicht natürlich erodiert sind. Und das heißt nicht vom Wellengang oder so, dass es irgendwelche Stufen in den Fels reinschlägt. Und da haben wir vor allem auch in Malta haben wir auch viele Tauchausbildungen gemacht, also südlich von Sizilien, Malta und Gozo. Und dort eben finden wir Strukturen, megalithische Strukturen unter dem Meeresspiegel, die eindeutig Menschen oder einfach technisch bearbeitet sind. Und wenn man dann, muss man natürlich angucken, ob sich das Erde, also die Kontinentalschicht abgesenkt hat, sodass das unters Wasser geraten ist. Oder eben wie in vielen Fällen, wo das nicht passiert ist, muss man fragen, ja, wann war denn der Meeresspiegel mal so, sag ich mal, 30 Meter tiefer, dass die überhaupt hätten bauen können an Land, weil laut unserer Kenntnis baut ja niemand unter Wasser in diesen Tiefen und mit diesen Megalithen. Somit landen wir halt wieder bei der Wissenschaft und die sagt, ja, der Meeresspiegel ist angestiegen, aber auch wieder abgesunken, es war so ein bisschen hin und her, aber um wirklich bis zu 100 Meter angestiegen ist er seit der letzten Eiszeit und das wäre so 10.000 bis 12.000 Jahre her. Oder? Und dann rennt man da natürlich bei uns offene Türen ein, wenn man dann herausfindet, hey, da hatten Megalithiker ihre Hände im Werk und das kann nicht natürlich sein, also muss irgendwas mit dieser Jäger-Sammler-Geschichte so nicht stimmen. Also irgendwas hat da existiert, sei es eine hochtechnologische Vorgängerzivilisation oder vielleicht eben, wie wir es aus Erich seinen Interpretation kennen, war eine höhere technologische außerirdische Rasse hier, die den Menschen gezeigt hat, wie man solche Steine bearbeitet und vor allem auch transportiert. Und ja, habe ich jetzt schon öfters mal im Vortrag erwähnt, wir haben dort bei unserer Expedition in Malta haben wir auch diese ganzen Steine vermessen und auch die Tiefe eingezeichnet, so einen Plan gemacht, also auch eben, weil das sonst vorher noch niemand gemacht hat. Und dort haben wir auch einen sozusagen einen L-Block gefunden, wo das andere Stück, was zum T gehören würde, definitiv abgebrochen daneben liegt. Und das würde dann, aus diesem L würde das wieder ein T-Pfeiler ergeben und da haben wir ja wieder die Parallele zum Zeitalter eben von Göbekli Tepe. Und wir finden dort eben Karrenspuren, solche genannte Card Ruts oder eben Karrenspuren, die im Meer versinken und noch bis zu 18 Meter Tiefe verfolgbar sind. Und ja, das sind einfach so viele, sage ich mal, Sachen unter dem Meeresspiegel, wo man einfach seit der Meeresspiegel angestiegen ist, sind die dort so und unverändert. Weil wir haben ja oft auch das Problem, dass irgendwelche schlauen Archäologen irgendeinen Ort rekonstruieren, das aber manchmal auch ganz willkürlich oder nach ihren eigenen Vorstellungen machen. Und das nennen wir dann halt kaputt rekonstruiert. Oder? Somit weiß man dann gar nicht mehr, wie hat es original ausgeschaut. Und das ist eben der Vorteil bei der Unterwasser Archäologie, sage ich jetzt mal, dass man ja wirklich das noch so findet, wie es war. Klar, organische Sachen halt nicht mehr, aber ja, wir wissen ja auch nicht, um was für Zeiträume wir da dann schlussendlich wirklich sprechen. Das Organische zerfällt halt früher oder später. Und ja, Steinstrukturen, eben wie zum Beispiel Sacsayhuamán und so, die kann man in dem Sinn aktuell nicht datieren, weil die Archäologie datiert am liebsten eigentlich nur C14, also alles, was organisch ist. Aber bei diesen perfekten Mauern, da wurde kein Mörtel, da wurde keine Tonscherben gefunden, weil sie so perfekt aneinander liegen. Also müsste man dort eigentlich eine Thermolumineszenzdatierung, eine OSL-Datierung machen, um herauszufinden, ja, wann hat der Stein, wann wurde der so zusammengefügt, wann hat der das letzte Mal so das Licht gesehen eigentlich. Das lässt sich heute eruieren, wird auch immer wie besser. Bin ich auch mit Kollegen um Dr. Dominik Görlitz dabei, auf den Kanaren diese Stufenbauten zu datieren. Da haben wir demnächst auch bald coole News. Da könnt ihr gespannt sein. Aber eben so, irgendwas stimmt ja nicht mit unserer Vergangenheit, wie du gesagt hast. Und die Hinweise sind unzählig eigentlich. Also man kann überall auf allen Kontinenten kann man irgend sowas finden. Und was mich halt am meisten beeindruckt, sind halt diese sozusagen globalen Fingerprints. Also es gibt Hinweise auf Technologien, die einfach überall auf der Welt gleich sind. Und eben wo in einer Zeit, die unerklärlich für uns ist oder wie es gemacht wurde. Das sind nicht nur die polygonalen Mauern, die wir in verschiedenen Stilen haben. Also die in Griechenland sehen ganz anders aus als die in Südamerika oder die in Ägypten. Aber es sind halt immer auch wieder vergleichbare Systeme, eben dass zum Beispiel über die Ecke drüber greift. Oder? Der eine Block greift um die Ecke rum. Riesiger Arbeitsaufwand, das so zu machen, ist aber einfach wunderbar erdbebensicher. Dann haben wir eben zum Beispiel in Ägypten, wie wir jetzt auch gerade in Bolivien gesehen haben, solche Buttersteine, die sehen aus, als wären die mal weich gewesen und man hätte so wie bei der Eisdiele so mit dem Schaber irgendwas abgekratzt. Und das haben wir eben zum Beispiel im Aswan-Steinbruch in Ägypten, dort, wo der ganze Granit herkommt, für die ganzen, eigentlich für alle Tempel den Nil hinunter. Wir haben das aber eben auch in Tiwanaku an bestimmten Orten. Ja, und das sind halt so Sachen, die einem auffallen müssen, wo man sich halt fragen, wo automatisch Fragen aufkommen. Und da fahre ich halt eben gerne auch mit Leuten hin, um das vor Ort zu zeigen. Genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wahnsinnig spannend mit Sicherheit. Du hast ganz viele Sachen jetzt schon angesprochen, die mich natürlich total interessieren. Und ich meine irgendwo gesehen zu haben, dass auf Malta und auf Gozo ja auch quasi auf dem Festland, auf der Insel selbst auch Megalithbauten entstanden sind, die auch in ganz besonderer Weise ja astronomisch ausgerichtet sind, ne? Sehr, sehr präzise auch gemacht wurden. Und da kommt man ja auch wieder auf diese Zeitlinie irgendwo zwischen 10.000 und 12.000 Jahren, ne, wo richtig, man davon ausgeht, dass da wahrscheinlich viel entstanden ist. Das Gizeh-Plateau wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, ja auch. Und wir finden diese Dinge tatsächlich überall auf der Welt und dann immer mit so einem bisschen so einem Local Flavor, ne, gefühlt so ein bisschen anders, aber die Technologie ähnelt sich doch sehr stark. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was sagt die traditionelle Archäologie dazu, wie diese Megalithbauten entstanden sein sollen? Und was ist das Problem dabei? Was kann das nicht erklären?
Ja, also insgesamt ist halt einfach überall weltweit so, dass zum Teil halt noch wirklich Meinungen von uralte Meinungen gelten. Und sehr oft eben an diesen unerklärlichen Orten, da wissen sie, die Offiziellen selber nicht, was sie dazu sagen sollen. Also halten sie lieber die Finger weg. Also sagen am liebsten gar nichts drüber, weil sie es eben selber auch nicht erklären können und weil sie sich da so eigentlich nur ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie da mal dieses Fass aufmachen. Was wir halt zum Beispiel gerade in Peru merken, dort ist es halt schon sehr stark verbreitet, dass alles Inka ist. Also, sie reden immer von Inka-Mauern, sogenannten. Und sie sagen, ja, okay, das waren die Inka und so, die wussten halt wie und gut ist. Aber wir haben dort einen sehr guten Kontakt, den wir vor 2 Jahren, war ich ja mit meiner Partnerin 6 Wochen da oben unterwegs, um eben auch neue Orte zu finden, die ich unseren Gästen zeigen kann, eben Orte, wo sonst, nee, abseits der touristischen Trampelpfade. Und dort hatten wir eben auch Begleitung von einem Archäologen, dem William Cujero Mesco. Er ist in Cusco, in der anderen Stadt zuständig, wenn sie dort eine Straße aufreißen und da taucht irgendwas Archäologisches auf, dann muss er sozusagen die Verbindung, Koordination herstellen zwischen den Bauherren und dem Archäologen, die das dann sichern müssen. Und da stellt sich einfach raus, dass eben zum Beispiel die ganze Altstadt von Cusco, die liegt auf diesen polygonalen Fundamenten. Und die sind seit Jahrtausenden dort. Und die Inka, muss man auch wissen, bevor die Spanier mit dieser Piratentruppe und Pizarro ankamen, weil mehr war ja, das waren Banditen, 160 oder so waren es nur, die haben dort, ja, das alles, in meinen Augen eben Banditen, als die dort angekommen sind und dann eben das Inka-Reich sozusagen vernichtet haben durch Tricks und Beschiss und Betrug, haben die Inkas nur 100 Jahre lang eigentlich geherrscht. Man muss sich die Inkas vorstellen, so wie eigentlich das Römische Reich, das einfach andere Völker annektiert hat, integriert hat. Die konnten ihre Tradition und alle ihr Ding selber weitermachen, so wie es ihnen passt. Aber sie mussten halt Steuern abliefern, etc. Und wem das nicht gepasst hat, der wurde halt platt gemacht. Also friss oder stirb. Und eben nur diese 100 Jahre von dieser Existenz von den Inka, das alles denen zuzuschreiben, ist ja Irrsinn. Das geht ja gar nicht. Und wir haben eben von diesem Archäologen gelernt, dass es bis zu 7 verschiedene Baustile von diesen polygonalen Mauern eigentlich erkennbar sind. Und wenn man das Auge ein bisschen drauf trainiert oder mal die Unterschiede gecheckt hat, kann man das wirklich auch selber sehen. Und das Wichtigste eben, die Technologie nimmt immer ab. Also je höher die Mauer wird oder wenn sie wieder rekonstruiert wurde, es ist wie ein Technologieverlust vorhanden und auch sichtbar vorhanden. Und eben, wenn dann die Inka eben gekommen sind, haben die eigentlich auch nur noch auf den alten Sachen gebaut und versucht, einige Mauern zu renovieren, aber lange eben nicht mehr mit dieser Technologie. Und dass das eigentlich alles immer so über einen Kamm geschert wird, das kommt halt leider sehr oft vor. Ja, und eben das kann man auch eigentlich weltweit beobachten, oder? Warum datiert man nicht mal mit dieser OSL-Technik? Wieso datieren wir nicht mal die großen Pyramiden in Gizeh? Weil es einfach halt von den Behörden her ein Unding ist, weil sie höchstwahrscheinlich wissen, dass das alles dann auf den Kopf stellen wird. Und das wollen sie natürlich nicht haben, weil sie sind stolz darauf, dass sie die Pyramiden gebaut haben, obwohl es ja gar nicht die Bevölkerung ist, die heute in Ägypten lebt, sondern eine ganz alte Vorgängerzivilisation. Ja, ich denke, das ist einfach halt, wie Erich immer gesagt hat, der Zeitgeist, der halt träge ist und der sich halt einfach jetzt langsam eben wandeln muss. Und wie du am Anfang ja gesagt hast, viele Leute sind inspiriert durch Däniken und ähnliche Autoren. Und ich glaube, es hat sich sicher sehr viel bewegt zugunsten unseres Themas, einfach auch mal die Fragen stellen zu dürfen. Wir behaupten ja nicht, dass wir die Antwort darauf haben, haben aber halt vielleicht Theorien und Indizien, was das sein könnte oder wo man in welche Richtung man forschen sollte.
Ja, also kann ich zu 100% natürlich mitgehen. Und also ich glaube, dass wenn es jetzt nur um Tourismus gehen würde, also wenn man auf dem Gizeh-Plateau jetzt offen für alternative Vorstellungen wäre, wie dass die Pyramide vielleicht ein Energieproduktionsgerät gewesen ist oder dass vielleicht dann doch Außerirdische damit inspiriert haben, also wenn man da zumindest eine Offenheit für hätte und vielleicht auch noch weitere Artefakte findet, wenn man Ausgrabungen in diese ganzen neuen Entwicklungen wagen würde. Ich glaube, der Tourismusstrom, der würde nicht abreißen, aber wahrscheinlich geht es da um ja den Verlust von Autorität einfach, von Deutungshoheit, ne, die über Jahrzehnte natürlich bestanden hat und wir wissen, wie der Hase läuft, wir wissen, wie das funktioniert. Das ist halt schade irgendwo, oder?
Ja, absolut. Und das hängt halt auch zusammen mit den Strukturen in den, sage ich mal, Fakultäten, oder? Also wenn jetzt halt so ein Professor 40 Jahre lang seinen Schülern das so erklärt hat, dann ist es, denke ich, auch mal vom persönlichen Ego her sehr schwierig, plötzlich seine Meinung auf den Kopf zu stellen und zu sagen, hey, sorry, ich habe den 40 Jahre lang Quatsch erzählt. Ich denke, das sind ja auch alles nur Menschen und ich denke, da kommen sehr viele menschliche Hindernisse mit rein, dass eben dieser Zeitgeist so träge ist. Zusätzlich wird auch nur erforscht, was auch finanziert wird, oder? Also sehr stark abhängig von halt einer Lobby oder von dem, was interessiert, weil gerade in unseren Gefilden, sage ich mal, Deutschland, Schweiz, so, haben die Römer eine Mega-Lobby, oder? Und sobald irgendwie eine neue Römervilla gefunden wird, steht da Geld zur Verfügung, um die auszugraben. Aber wenn man einen alten keltischen Steinkreis findet, wissen sie nichts damit anzufangen. Und dann buddeln sie ihn lieber wieder zu und sagen, ja, okay, dann können wir uns dann mal drum kümmern, sobald wir Geld und Zeit haben. Finde ich einerseits gut, nur andererseits gehen dann auch solche Sachen wieder verloren oder Unterlagen dazu. Man weiß gar nicht mehr, wo sie das wieder zugebuddelt haben. Ist auch schon vorgekommen. Aber eben, ich denke, das ist sehr menschlich eigentlich und eben sehr auch gesteuert, woher die Meinung, also was dann die Forschung aussagen soll. Und da sind wir halt sehr froh eigentlich, dass wir da unabhängig forschen können. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir uns eben auch selber finanzieren müssen. Und all die Expeditionen und Reisen, die ich eben auch selber in die Hand nehme oder um was rauszufinden, da ja, alles, was übrig bleibt am Ende des Monats, geht eigentlich dann in Forschung rein, oder? Und deshalb auch unsere eben AAS, die Forschungsgesellschaft, dass wir dann eben auch ein Publikationsorgan haben, um solche Informationen dann auch rauszubringen, weil schließlich herrscht Pressefreiheit und wir dürfen publizieren, was Hand und Fuß hat, in meinen Augen. Ob man derselben Meinung sein soll, sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich eine eigene Meinung bilden zu können. Und da sehe ich halt eben uns als AS in der Verantwortung, das auch in Zukunft so weiterzuführen. Im Sinne halt von Erich und unseren Vorstreitern, ja. Genau.
Ja, faszinierend. Und ich habe das Gefühl, wir sind aber mitten im Wandel drin. Also das ändert sich, die Offenheit wird zum gewissen Grad durch die Erkenntnisse, die man hat, durch die Sachen, die auch gefunden werden, irgendwo erzwungen. Mich interessieren deine ganz persönlichen Gedanken und Theorien dazu. Wie ist es möglich, ja, in Ägypten jetzt diese riesigen Steinblöcke, wo man weiß, die kommen aus einem Steinbruch, der hunderte Kilometer entfernt ist, an diesen Ort. Und wie kann man sie bearbeiten und in einer bestimmten Weise so aufstellen, wo wir keine Idee haben, es ist nicht mit Flaschenzügen, es ist nicht mit hunderten Arbeitern, es ist nicht eben auf herkömmliche, mit unserer Technologie zu erklärenden Weise möglich. Oder auch in Peru diese riesigen Steinblöcke ohne Mörtel eben dazwischen, ne, die so komplett ineinander stecken und auch komplett erdbebensicher ja sind. Da ist oder scheint mir irgendeine Art von Technologie verwendet worden zu sein, die wir nicht mehr wirklich so verstehen. Gibt es da irgendwie vielleicht schriftliche, vielleicht mythologische Hinweise, was für eine Art von Technologie das gewesen sein könnte?
Ja, also in Peru gibt es halt verschiedene Hinweise, dass eben zum Beispiel auch Pumapunku, das ist aber in Bolivien, dass solche Orte von den Göttern gebaut wurden in einer Nacht und auch wieder von den Göttern zerstört wurden. Und wenn wir halt in den Veden, also in den indischen Mythologien schauen, dann haben die Götter hier unter den Menschen gelebt. Jetzt muss man vielleicht erst mal definieren, was sind Götter. Aber wenn wir mal jetzt vom Gesamtgedanken ausgehen, eben, es hat etwas existiert, das aber zerstört wurde. Das sagt eigentlich jede Mythologie von allen Orten, dass und das führt uns halt eben oder mich auch in die Richtung, dass für mich halt, da habe ich dann so Überlieferungen von den Hopi zum Beispiel in Arizona, in Nordamerika im Kopf, dass wir eben nicht die erste Menschheit sind. Und dass eigentlich die ganze Welt und der ganze Kosmos und alles in Zyklen verläuft. Also das haben wir nicht nur von den Hopi, das wissen wir von den Maya, von ganz vielen verschiedenen Traditionen weltweit, dass immer eben solche Zyklen stattfinden. Und ich habe jetzt kürzlich gerade da ein interessantes Buch angefangen zu lesen. Das ist ein bisschen vereinfacht, oder? Märchen der Azteken und Inka. Dabei sind die ja tausende von Kilometern auseinander entfernt. Aber das Buch, das Original, ist von 1928. Und da hatte man höchstwahrscheinlich einfach den Titel ein bisschen vereinfacht, für das die's interessiert, die mesoamerikanischen Kulturen daran gehen. Und da, ich habe jetzt eben die genaue Wortlaut nicht mehr gefunden, aber da drin steht eben auch über die vergangenen Menschheiten sozusagen. Und in dieser, sage ich mal, früheren, also in den Traditionen der Maya und auch anderen Völkern, heißt es, dass die früheren Menschheiten sozusagen feinstofflicher waren, also noch nicht so Nahrung und so physische Nahrungsmittel brauchten, wie wir das heute. Und dass wir uns eigentlich, also jede von diesen Menschheiten oder von diesen Zeitaltern wurde mit einer großen, eigentlich weltweiten Kataklysmus beendet. Und laut den Hopi sind wir eben jetzt in der vierten Menschheit sozusagen und anscheinend da auch langsam dem Ende zu, was mit ganz vielen anderen Traditionen wieder übereinstimmt. Zum Beispiel eben dem Maya-Kalender, der ja berechnet wurde auf 2012, dass der dort das große Zeitrechnung ausläuft. Ja, aber dann waren wir zum Beispiel 2012 mit einer Gruppe um Erich eben in Zentralamerika und haben dann mit den einheimischen Schamanen auch gesprochen und den Ältesten und gefragt, ja, was haltet ihr von diesem Weltuntergangsboom und wie steht ihr dazu? Und sie sagen, ja, eben auch durch den Abschluss der letzten kürzeren Zeitrechnung, ein Baktun dauert immer 480 Jahre und das wäre ja auch nicht sehr schön gewesen für sie, also eigentlich fast ihre ganze Kultur wurde vernichtet und vieles mehr und Überlieferungen. Sie wussten, dass eben jetzt das Ende von einem größeren Zyklus kommen würde, aber sie freuen sich eigentlich drauf, weil die Menschheit wieder lernen muss, näher zusammenzurücken und aufeinander Acht zu geben. Und das fand ich eigentlich sehr eine schöne Aussage, weil ja, es wird nicht einfacher. Wir haben zu viele Probleme auf dieser Welt, die sich nicht einfach von heute auf morgen la regeln lassen. Aber ich denke, der Menschheit würde es insgesamt gut tun, wirklich wieder mal näher zusammenzurücken und uns unsere Verantwortung für den Planeten auch bewusst zu werden. Und ich habe eben dann, ich werde dann bei solchen Diskussionen werde ich auch immer wieder gefragt, ja, also die erste Welt wurde ja durch Feuer zerstört, die Tokpela-Welt, also bei den Hopis, was entweder eben auf vulkanische Aktivitäten oder auch Meteoriteneinschläge oder generell feurige Reinigung sozusagen hinweisen würde. Die zweite Welt, Tokpa, wurde durch Eis zerstört und die Überlieferungen deuten auf eine Eiszeit oder einen Polsprung hin. Und die dritte Welt, Kaskurza, wurde dann durch eine große Sintflut vernichtet. Also eben das, was wir ja heute auch noch in unseren christlichen Überlieferungen haben, aber auch weltweit, überall, in allen Traditionen und Kulturen weltweit ist von einer
Ja, Gilgamesch
Sintflut
und Noah,
erwähnt.
ne, alleine.
Genau. Ja, aber auch die Kogi-Indianer zum Beispiel in Kolumbien, die haben auch Anweisungen gekriegt, Boote zu bauen, etc. Also das ist, glaube ich, sozusagen das letzte verheerende Happening, das uns eben erreicht hat und so den letzten Zyklus abgeschlossen hat. Und dann hatte ich eben auch immer wieder die Frage, ja, was ist denn jetzt mit unserer heutigen Welt? Was passiert hier? Und da findet man eigentlich keine konkreten Aussagen drüber, außer dass es eben mit Kriegen und Umweltzerstörung zu tun hat und irgendwas mit einem ominösen blauen Stern assoziiert wird. Und eben in diesem Buch hier, also das andere war jetzt von den Hopi, aber in diesem Buch von den Maya hatte ich eben gelesen, von dem ihr, also vom aktuellen Untergang, wäre eben auch die Erdbeben und Hungersnöte, wäre da die Rede, dass das für unsere Menschheit ansteht. Genau, und das sind jetzt zwei unterschiedliche Quellen. Ja, mal schauen, was da noch alles auf uns zukommt. Aber du hattest ursprünglich nach der Technologie gefragt, die solche Möglichkeiten bieten. Und ich habe auch dieses Gespräch jetzt die letzten 3 Wochen immer wieder auch mit Leuten, mit Gästen geführt. Und vielleicht, also ist mir halt so, das ist jetzt gerade meine neuesten Gedanken, ob es denn wirklich Technologie braucht in unserem Sinne, um solche Sachen zu produzieren oder zu levitieren, sage ich jetzt mal. Ein Satz, der immer wieder gefallen ist von verschiedenen Teilnehmern, als hätte das Gewicht keinen Sinn, keine Rolle gespielt. Also sie sind mit dem umgegangen, als hätte das Gewicht keine Rolle gespielt. Und wenn ich mir dann so überlege, ja, eben wir gehen immer nur eben von Technologien aus, wie wir es heute haben, Hebekran und irgendwelche Rollen mit Seilen etc. Aber wenn man eben hört, dass vergangene Zivilisationen vielleicht andere Wesenheiten waren oder auch andere Möglichkeiten hatten. Ja, ich weiß nicht, das kommt mir immer wie schlüssiger vor, dass eben auch so Sachen wie Telepathie oder irgendwelche eben Levitationsgeschichten oder Formen durch Manifestation, keine Ahnung, dass dort die Lösung vielleicht auch in diese Richtung liegen könnte.
Also
Weil
mehr in Richtung Bewusstseinstechnologie, sage ich mal.
Ja, weil es kommt noch ein weiterer Punkt dazu, all diese unmöglichen Bauwerke oder eben was heute noch zu sehen ist von den Fundamenten, sind immer anonym. Also du findest selten mal irgendwo vielleicht eine Spirale oder irgendein Zeichen drauf, aber das kann ja auch viel später erst dazugekommen sein. Aber wenn du zum Beispiel eben an die große Galerie von der Cheops-Pyramide denkst oder in Baalbek diese 1400-Tonnen-Blöcke oder jetzt eben auch in Südamerika diese gigantischen Blöcke, die da verbaut wurden, dann hast du immer absolute Anonymität. Da hatte ich mir schon vor längerer Zeit mit Kollegen drüber mal diskutiert. Ja, stell dir mal vor, so in 1000 Jahren ist unsere Zivilisation weg und dann kommen irgendwelche Archäologen und graben hier überall in den Häusern Milliarden von so Sonnenscheiben aus. Wenn du die ins Licht hältst, dann spiegeln die so krass und da scheint irgendwas so drauf zu sein, aber man kann es nicht lesen, man versteht es nicht, das muss ein Sonnencode gewesen sein, oder? Der zu milliardenfach überall gemacht wurde. Nur weil die dann die Technologie für CDs und DVDs die Information abzulesen nicht mehr haben. Und wenn man jetzt eben auch immer mehr auch davon ausgeht oder die Forschung auch dahin geht, Informationen auf Kristallen zu speichern, ja, was sind denn die Steine? Schlussendlich Silizium. Also wie wär's, wenn die Vorgängerzivilisation eigentlich die Information im Stein gespeichert haben und wir einfach heute nur die Information, also einfach das Übersetzungsmodul nicht mehr haben, sei das technologisch oder geistig verkrüppelt über die Jahrtausende, die wir so komisch leben. Ja, das sind halt so Gedanken, die müssen auch mal, finde ich, auch mal zu Ende gedacht werden. Und es ist mir mehr und mehr fast wie logischer, dass es irgendwie so gewesen sein muss, als irgendeine Science-Fiction-Technologie, die wir, keine Ahnung, als Star Trek oder so kennen.
Okay, ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Wir haben, oder es steht stark zu vermuten, dass es eine große Flut gab, die hier den Planeten stark geologisch einfach verändert hat, die unglaublich viele Zivilisationen wahrscheinlich stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Und es deutet vieles darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt danach Megalithbauten mit einer gewissen Technologie errichtet wurden und danach das Niveau aber wieder runtergegangen ist, ne, was du eben erwähnt hast. Es ist praktisch aus dem Nichts ist viel entstanden und danach die Kulturen, die danach dort lebten, haben versucht, das nachzubauen, zu restaurieren, aber im Grunde genommen ist es dann nicht mehr besser geworden, sondern eher wieder so ein bisschen vom Niveau runtergegangen, oder?
Ja, also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass eigentlich diese Strukturen, die für uns eben unerklärlich sind, dass die vor dem letzten Kataklysmus gebaut wurden. Weil später, sei es in Südamerika, wo die ersten Menschen nach der Katastrophe wieder angesiedelt wurden, und zwar sind die Legenden dort ziemlich konkret von Mama Oklo und Manco Capac, die auf der Sonneninsel erschienen sind, die hatten auch noch, man sagt, entweder Ehepaar oder Schwester und Bruder, aber in der Inka-Sprache sozusagen, die Spanier, die das aufgeschrieben, übersetzt und aufgeschrieben haben, in der Inka-Sprache ist jeder aus deinem Volk dein Bruder oder deine Schwester. Deshalb gab es auch dieses Missverständnis mit dem reinen Blut bei den Inka-Herrschern. Die dachten echt, dass der Inka-Herrscher mit seiner Schwester verheiratet ist, was aber ein Übersetzungsfehler war insgesamt. Aber eben Mama Oklo und Manco Capac waren sozusagen ein Pärchen unter vier Pärchen, also acht Frauen, acht Männer, die sozusagen auf dem Titicacasee, auf der Sonneninsel erschienen sind nach dieser Katastrophe und dort von dort aus einen guten Ort gesucht haben, um die Menschheit wieder anzusiedeln und zu zivilisieren. Und das hatten sie dann laut der Legende eben in Cusco, diesen Ort, gefunden. Aber in meiner Betrachtungsweise eben auf alte, an alte Orte wieder zurückgegangen, die von früher noch übrig waren. Dasselbe haben wir zum Beispiel auch in den ganzen sumerischen Überlieferungen. Dort wurde ja auch die Erde das letzte Mal durch Wasser zerstört, durch die Götter. Und eine der Göttinnen, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, ich glaube Inanna war es, auf jeden Fall, die hat den anderen Kollegen einen riesen Vorwurf gemacht und hat gesagt, guck mal an, was wir alles zerstört und kaputt gemacht haben. Das darf nie wieder vorkommen, dass wir uns dermaßen in die Menschheitsentwicklung einmischen. Und auch dort eben haben sie dann wieder angefangen, die Menschen, die Überlebenden wieder an sichere Orte zu bringen und sowie eigentlich neu anzusiedeln. Und wenn das halt weltweit stattgefunden hat, dann ist es ganz logisch, dass eben die, dass wir dann an so uralten Punkten immer wieder neue Aufbauten haben. Also immer wieder, was da oben drauf gebaut wurde. Ursprünglich waren ja die Lehrmeister noch unter uns, konnten vielleicht mit Rat und Tat unterstützen und zur Seite stehen. Aber ich glaube, dass dann dieses Wissen mehr und mehr halt in den Priesterkasten verschwunden ist, weil durch dieses Wissen hattest du natürlich sehr großen Einfluss über dein Volk und konntest das auch viel besser lenken, weil du was mehr wusstest als die anderen. Und ich denke, dort sind wir dann wieder mal falsch abgebogen. Ja, so dass uns eben das Wissen der Allgemeinheit heute nicht mehr zugänglich ist.
Also das ist dann zunehmend in Geheimgesellschaften und eben die pyramidalen Strukturen, also nur an die Spitze der Pyramide ne, im gesellschaftlichen Sinn gewandert und eben, wie
Ja,
du sagst, nicht mehr allen zugänglich gewesen, ja.
das ist ja anzunehmen, wenn du unsere heutige Welt anguckst. Was ist das anders als im Mittelalter, oder? Versprechen auf eine, keine Ahnung, auf das Paradies, aber mit Angst und Not werden die Menschen geknechtet, obwohl es eigentlich genügend für alle da hätte. Genau. Aber eben, diese Zyklen, oder? Also, wenn ich was von Erich gelernt habe, eben, dass alles in Zyklen verläuft. Und was noch wichtiger ist, dass das Universum keine Energie verschwendet. Also Energie wird nie im Universum verloren gehen, sondern sie transformiert sich halt nur. Sei das ja jetzt bei einer Person, die halt eben wie bei ihm, der jetzt im Januar verstorben ist. Ich glaube, der ist, hat sich einfach auf ins Universum, in die universelle Energie aufgedröselt, sozusagen. Also ich glaube nicht, dass das einfach dann Schlussende fertig ist. Aber das ist sehr subjektiv. Das ist natürlich nicht meine berufliche Expertise. Aber eben, das Universum verschwendet keine Energie und somit könnte man auch darauf hoffen, dass mit einem neuen Zyklus dann eben auch einiges bereinigt wird und wie ja auch in den indischen Mythologie, also sollen ja jetzt aus diesem dunklen Zeitalter endlich
Das Kali
rauskommen,
Yoga, ja.
aus dem Kali Yuga, und dass dann halt eben vielleicht doch eine bessere Zeit auf uns zukommt. Das fand ich übrigens auch spannend, eben von Armin Risi, weiß nicht, ob du den kennst, der
Ja, ich
beschäftigt sich.
hab ihn schon mal eine Einladung geschrieben, aber noch nichts gehört. Da muss ich noch mal
Okay, ich
nachhaken,
sag's ihm
ja.
liebe Grüße. Hätte Spaß gemacht mit dir. Ich schreibe ihm ein Empfehlungsschreiben.
Cool.
Nein, auf jeden Fall. Er hat sich auch mit diesen zeitlangen Zyklen beschäftigt. Und da hat er mal gesagt, eben, was auch Erich immer wieder betont hat, das ist halt, es ist ja, wenn jetzt heute Silvester ist und morgen Neujahr, dann ist es ja nur das Datum, das den Stichtag gibt. Aber das Jahr selber verändert sich ja trotzdem entwegt, oder? Und Armin hat das mal so erklärt, dass im Prinzip mit dem Hippie-Zeitalter, oder Aquarius, und wir haben uns alle lieb und so, dass das irgendwie so wie die Einleitung war zum Zyklus, aber dass es dann sozusagen nach 2012 auch immer noch 30 Jahre auch noch mal dauern kann, bis der Zyklus wirklich vollendet ist und bis es dann in den neuen reingeht. Ich denke halt, wenn wir als Mensch, also Blink of an Eye im Universum, ja, wir sind uns einfach diese ganz langen und langwierigen Zeiträume so auch nicht mehr gewohnt, weil bei uns geht alles, muss alles schnell gehen und so. Genau, deshalb, das kam mir noch in den Sinn, deshalb denke ich, sind wir dort wirklich auch mitten in dieser Wandlung.
Ja, und dafür, also diesen Gedanken von, wir messen die Zeit ja hauptsächlich im 24-Stunden-Zyklus und so weiter, ne, das hat wiederum mit Rotation vom Erdkörper und Sonne um die Erde um die Sonne und so weiter zu tun. Aber dieser Gedanke von Zeitqualität, ne, dass da eben Dinge mitkommen, Entwicklungsprozesse angestoßen werden von der Matrix, vom Universum, von was Höherem und Zeit eben bestimmte Qualitäten hat, das war ja auch ein Wissen, was in der Archäologie, in der Astrologie transportiert wird und auch überall auf der Welt eigentlich seine Entsprechung hat. Ne? Das hatten die alten Ägypter, das gibt es natürlich im Maya-Kalender Und ja, eigentlich in diesen ganzen alten Traditionen finden wir das wieder, ne? Dass die Zeit unterschiedliche Qualitäten hat, die uns ja irgendwie in dieser Entwicklung begleiten und ja hoffentlich auch irgendwie immer höher, immer mehr zu mehr Bewusstsein, zu mehr Klarheit führen, ne?
Ja, das wäre definitiv zu hoffen. Wie gesagt, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber eben vielleicht durch die nochmal zurück zu dem, was ich sagen kann, eben über Kataklysmen und Zyklen, was wir eben auch zum Beispiel in Südamerika vor 2 Jahren gefunden haben. Da gibt es auch schon 2 Vorträge drüber, ich kann dir die ja schicken. Und da geht es um Steinbrüche, also einer in Peru, in der Nähe von Ollantaytambo. Das ist ein eindrücklicher Ort, wo sie riesige Monolithen am Berg verbaut haben. Aber der Steinbruch liegt gegenüber vom Tal, ganz oben am Berg. Und das ist so wie eine Schutthalde, also wo die Felswand sowieso abgebrochen ist. Weil man muss auch verstehen, ein Steinbruch, die nativen Südamerikaner, die würden nie irgendwo ein Loch in den Berg sprengen und sich dort Stein rausholen, weil das würde ja die Berge, die Natur verletzen. Dann sie sind eben das, was ja schon vom Berg runtergefallen ist, sozusagen. Und dort waren wir eben, mit Annika waren wir im ganzen Tagesausflug, also mit Pferden, 2 Stunden lang auf schmalen Trampelpfaden da in die Berge hoch. Und dort haben wir gesehen, da liegen einfach Tausende und Abertausende von fertig fabrizierten Steinblöcken. Also die sind fertig geschnitten, fertig poliert, die sind parat zum Abtransport, aber zu Hunderten, wenn nicht Tausenden, sehr unübersichtlich, weil es halt ein Geröllfeld ist, aber wieso würdest du jetzt Tausende von Blöcken fertig machen, wenn du sie gar nicht verwenden willst? Und auch unterwegs an diesen Trampelpfaden oder Wanderwegen, da liegen überall sogenannte Piedras Cansadas. Das sind sozusagen übersetzt müde Steine und die sind einfach irgendwo auf der Strecke liegen geblieben. Das ist für mich eben ein großer Hinweis darauf, dass diese Bauunternehmung von Ollantaytambo mit diesen Megalithbauten unterbrochen wurden, eben durch eine Katastrophe, sei jetzt die natürlicher Herkunft, wie wir es eben vorher mit den Kataklysmen hatten, oder es kommt noch was anderes ins Spiel, dass halt in Südamerika auch von diesen Götterkriegen gesprochen wird, wie auch im indischen Bereich, dass eben die Götter untereinander Zoff hatten und sich gegenseitig bekriegt haben und dort zum Teil auch mit verheerenden Waffen agiert haben. Und dann, geschätzte, was sind das? Das sind sicher so 500 bis 800 Kilometer entfernt, oben am Titicacasee. Da haben wir dasselbe wieder, und zwar beim Steinbruch von Tiahuanaco. Den haben wir auch besucht auf einer Wanderung. Und auch dort wieder, über ein ganzes Tal hinweg, liegen Tausende und Abertausende von fertig fabrizierten Blöcken, die niemals verwendet wurden. Und eben das in Kombination eben dann mit den Legenden, dass eben auch Pumapunku, das liegt ja direkt nebendran an Tiahuanaco, dass das eben von den Göttern in einer Nacht erbaut wurde und auch wieder von den Göttern zerstört wurde, durch das, dass sie es aufgehoben haben in den Himmel und hätten fallen lassen. So sei die Zerstörung von Pumapunku passiert. Genau, wenn man eben solchen Hinweisen oder das so insgesamt mal betrachtet, kann ich sagen, da ist was passiert, dass eben diese ganzen Bauunternehmungen gestoppt hat und die hat auch nie wieder jemand neu aufgenommen, sondern später dann einfach mit kleineren Steinen oben drauf gebaut.
Ja, faszinierend. Und diese Hinweise, dass plötzlich irgendwas unterbrochen wurde und sich vielleicht in Sicherheit gebracht werden musste, ums Überleben gekämpft wurde, mitten in irgendwelchen Bauunternehmungen, die finden wir auch überall, auch in Ägypten, glaube ich, ne, gibt's da Hinweise drauf. Total interessant auf jeden Fall. Und ich, also wenn wir jetzt versuchen, so diese letzte Hochkultur, die es sehr wahrscheinlich gegeben hat, zu rekonstruieren, wie schwierig das schon ist. Und wenn wir uns überlegen, dass es davor noch weitere Menschheiten gab, ne, wie wenig Zugang man noch dazu hat und wie unvorstellbar das gewesen sein mag, was damals wahrscheinlich es gegeben hat und wie wenig Zugang wir noch dazu haben. Mhm. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes mindblowing. So empfinde ich das auf jeden Fall. Ich habe bestimmt 3 oder 4 Ideen schon für Nachfolgesendungen. Wir haben ganz viel angerissen, aber eine Fragestellung würde ich dir gerne noch unterbreiten, die ich selbst total interessant finde. Ich bin ja sehr stark an diesem Disclosure-Prozess in Amerika natürlich interessiert und dass wir da endlich ein bisschen Klarheit kriegen, und ich verfolge das sehr genau. Und da ist immer wieder davon die Rede, dass es ja diese Technologie gibt, die von Firmen, Vertragsfirmen im Geheimen eben untersucht werden, und dass Teile dieser Technologie entweder als Geschenk gegeben wurden oder eben bei archäologischen Ausgrabungen eben auch gefunden wurden. Wir haben jetzt öfter auch über die Götter, die früher in dieser Menschheitsgeschichte anscheinend eine sehr große Rolle gespielt haben, die über Wohl und Wehe der Menschen auch ein Stück weit entschieden haben und da viel beeinflusst haben. In deiner persönlichen Sicht, sind das die gleichen, die wir heute als Außerirdische oder interdimensionale Reisende bezeichnen würden, oder hältst du das für was Unterschiedliches? Und was für eine Rolle haben diese Wesenheiten in der Menschheitsgeschichte gespielt?
Ja, also ich hatte das sogar eben noch mit Erich die letzten Jahre immer mal wieder besprochen, und wir sind uns eigentlich einig geworden, höchstwahrscheinlich waren die gar nie weg. Oder? Früher hat Erich immer gesagt, eben dieses Wiederkunftsversprechen, das ja zum Beispiel das der Henoch gegeben hat, als er da mitgefahren ist vor der letzten Flut. Ja, also nein. Ich bin mir mittlerweile mehr und mehr sicher, dass das eben dieselben waren, wie auch damals entweder über uns geschützt haben, eine schützende Hand gehalten haben, uns als Lehrmeister eben aus vielen Traditionen bekannt sind, vor allem eben humanoide Wesen, die uns halt eben auch daran interessiert sind, dass sozusagen der Strang der kosmischen Familie sozusagen hier auch beschützt wird, und andere, die halt da andere Interessen an der Menschheit haben. Das hat es in meinen Augen eben auch schon immer gegeben, und das, da haben wir auch ganz viele interessante Artikel eben bei uns im Magazin auch. Da kann man ja auch ganz viele, sag ich mal, Märchen aus unseren Breitengraden oder auch urälteste Überlieferungen kann man eigentlich so münzen. Ob jetzt das alles immer Außerirdische waren von anderen Sternen, darüber kann man immer noch diskutieren, oder ob das vielleicht eben auch interdimensionale Entitäten sind, die aus einer anderen Dimension zu uns kommen. Dass sie da sind, ist unbestreitbar, und dass eben, dass man auf uns aufpasst, glaube ich, ist auch ziemlich klar. Gerade was da im Kalten Krieg damals, wo die Atombomben ausgeschaltet wurden, an solchen Sachen kann man das sicher sehen. Aber eben, man fragt sich eben, was ist denn da mit diesen, sag ich mal, Animal Catulation, da diese präzisen Extraktionen von Organen oder auch die 411, die spurlos verschwundenen Menschen, die einfach weltweit zu Hunderttausenden pro Jahr einfach verschwinden und nicht wissen, niemand weiß, wo die hin sind. Ja, ich denke, da gibt es sicher noch einiges noch aufzuarbeiten. Ich sag's halt mal so, also im Prinzip bin ich der Meinung, dass wir uns halt eben selber eigentlich aus dieser Bredouille, sage ich jetzt das mal ganz sanft ausgedrückt, uns da selber rausholen müssen. Also ich bin nicht der Meinung, dass irgendjemand daherkommt und sagt, hier, da habt ihr die Lösung, weil mit dieser Macht, sage ich mal, mit dieser Technologie und dieser Macht könnten wir ja als Menschen auch gar nicht umgehen. Und dass wir jetzt zum Beispiel noch nicht in Weltraum richtig vorstoßen, das verwundert mich auch nicht, weil stell dir mal vor, du lässt so eine irre Menschheit auf das Universum los. Also die hätten ja nicht alle, oder? Deshalb denke ich, dass es einfach bei uns zuerst mal wichtig ist, dass wir uns selber entscheiden, dass wir das gut machen und dass wir da irgendwie die Kurve kriegen als Menschheit eben insgesamt und dann vielleicht irgendwie ein paar Generationen oder so dann vielleicht doch mal fähig sind, im kosmischen Club aufgenommen zu werden. Das würde mich natürlich enorm freuen, weil, wie Erich immer gesagt hat, er hätte Fragen an ein Treffen mit einem Außerirdischen, irgendwie im Ausmaß vom Telefonbuch von Berlin, hat er früher gesagt. Ja, und
Ja.
das wäre natürlich schon cool, da mehr zu wissen. Aber ich denke, ja, es ist ja auch, es soll ja auch spannend bleiben für uns und uns da unsere eigenen Gedanken und Forschungen eben zu betreiben. Ja,
Ja. Also
aber ich würde mich
spannend ist
freuen.
es. Ja.
Ich würde mich freuen, mal so einen anzutreffen oder wenn Henoch wieder zurückkommt oder so. Genau.
Ja, ich finde es auch
Ja.
dieser schmale Grat zwischen Frustration und dann doch immer wieder was Neues lernen und neue Ausgrabungen, neuen Hinweisen, neuer Gedanke, der kommt. Und ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich danken dafür, dass du eben uns beflügelst mit dem, was du tust, dass du Leute zu den Städten selber hinführst, dass du darüber spekulierst, dass du darüber Forschung betreibst, was in der Vergangenheit so gewesen sein könnte. Und ja, ich hoffe, zu unseren Lebzeiten werden wir natürlich noch viele, viele Antworten auch finden. Aber ob wir das Rätsel so gänzlich und in allen Fragen löst, das lasse ich mal so dahingestellt sein. Aber erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Ramon, dass du hier auf dem Podcast warst. Und bitte sag den Leuten, wenn sie neugierig sind, wo sie mehr von deiner Arbeit, von deinen Reisen und so weiter finden können.
Ja, also erstens mal danke an euch überhaupt für solche Einladungen und auch das Interesse. Das freut mich natürlich zu sehen, dass das auch immer wie präsenter wird und die Menschen haben wirklich, glaube ich, langsam den Need, was Neues zu erfahren und nicht mehr die alten verkorksten Meinungen da immer runtergebetet zu kriegen. Und deshalb gilt der Dank natürlich eben dir für die Einladung und selbstverständlich der ganzen Community. Ja, wo informiert man sich am besten? Also am besten ist eigentlich unsere Homepage Sagenhafte Zeiten. Das kann man sich ja merken. Wir leben ja in sagenhafte Zeiten. Und sagenhaftezeiten.com in einem Wort. Dort findet man eigentlich immer das Aktuelle, was wir gerade tun. Wir haben ja eben auch immer einen Kongress jedes Jahr. Dieses Jahr dann in Stuttgart, Ende Oktober. Wir haben eben unser Magazin, wir haben eine App, wo wir diese Artikel auch rausgeben. Ja, da lohnt sich sicher am ersten Mal reinzuschauen, wenn man sich eben über dieses Thema informieren möchte. Und auf YouTube gibt es viele Videos von mir. Ich habe dort einen Unterkanal bei den Kollegen von Hangar 18B. Weil ich komme einfach selber gar nicht dazu, nochmal meine ganzen Sachen, die ich produziere, auch noch zu schneiden. Und dann haben wir gesagt, okay, ist doch Win-Win. Sie können es veröffentlichen und ich kann mit meinen Sachen raus. Da kann ich dir ja den Link Ramon Zürcher Expeditionen, kann ich dir noch schicken, dann kannst du ja unten drin verlinken. Dort findet man eigentlich alle Videos, eben gerade über Südamerika oder eben diesen Steinbrüchen. Genau, dort findet man mich eigentlich am besten über sagenhafte Zeiten oder eben YouTube, Ramon Zürcher eingeben. Das schicke ich aber gerne nochmal rum.
Sehr gerne, packen wir alles mit in die Shownotes, ne? Müsst ihr nur auf Beschreibung unten klicken und dann werden da die Links erscheinen.
Ja, sehr
Ja,
gerne.
nochmal vielen Dank. Ich bin ganz geflasht, fasziniert und habe mir bestimmt 6 oder 7 Sachen aufgeschrieben, gerade die Unterwassersachen, da sind wir gar nicht so zu gekommen. Aber lass uns da gerne, wenn du Lust und Zeit hast, nochmal tiefer einsteigen. Da würde ich mich sehr freuen.
Auf jeden Fall, doch, sehr gern. Ich bin jetzt den Sommer ein bisschen hier. Auch hier wird ein Zyklus jetzt vollendet. Eben nach 20 Jahren werden wir das Büro von Erich jetzt hier aufgeben, was wir drin waren, wo wir aus dem Mystery Park raus mussten. Und ja, jetzt eben den Sommer werden wir wieder zurück in den Mystery Park ziehen. Also somit ist dieser Zyklus jetzt hier 20 Jahre abgeschlossen. Und deshalb bin ich jetzt im Sommer ein bisschen mehr zu Hause. Da können wir ja immer mal wieder ein Update machen oder ein Follow-up. Wenn du Zeit hast, meldest dich einfach, dann schauen wir, dass wir da was hinkriegen wie heute.
Sehr, sehr gerne. An euch da draußen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, die sich vielleicht auf dem, was wir so angeschnitten haben, beziehen, schreibt uns gerne in die Kommentare, abonniert den Podcast, um keine spannende Episode mehr zu verpassen. Und ja, an dieser Stelle einen schönen Gruß in die Schweiz und hoffentlich bis bald, lieber Ramon. Ciao. Ciao, ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.